Was für ein Gebet. Herr, lehre uns beten. Ist das ein gutes Gebet? Willst du es vielleicht mal mit mir sagen? Herr, lehre mich beten. Herr, lehre mich beten. Wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir lernen, richtig zu beten. Denn das, was ich ganz oft erlebe, ist, dass Leute sagen, oh bitte, bitte Jesus, mach doch, dass es der jetzt endlich besser geht, dass der Rücken geheilt wird. Kennt ihr so Gebete? Aber das ist überhaupt nicht biblisch, weil in meiner Bibel steht, in Markus, in verschiedenen Evangelien, geht hin, heilt die Kranken. Wenn ich jetzt sage, David, geh hin, hol mir einen Stift, dann sagst du nicht, bitte Michi, kannst du mir vielleicht einen Stift geben? Geh, hol einen Stift, oder? Ist so eine ganz klare Aufforderung, ist ein Imperativ. Wo sind die Deutschlehrer? Ein Imperativ, ist es eine Befehlsform. Geh, heil die Kranken. Sag's mal deinem Nachbarn, geh, heil die Kranken. Also bitte hört auf, bitte, 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 Jesus, heil die Kranken. Nein, du sollst die Kranken heilen. Das ist schon mal der erste Switch heute Morgen, ja, in unserem Gehirn, wo wir merken, da sind wir so oft völlig unbiblisch unterwegs. Und wir wollen lernen zu beten. Und wisst ihr, beten ist nicht nur reden, sondern ich habe so eine geniale Definition. Gebet bedeutet, unseren Willen mit dem Willen Gottes in Einklang zu bringen. Darum geht es bei Gebet. Mein Wille soll in Einklang kommen mit Gottes Wille. Denn es geht eben nicht mehr darum, dass mein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Kennt ihr dieses sehr bekannte Gebet, Vater unser im Himmel? Das kennt fast jeder, oder? Ja. Wie geht's weiter? Vater unser im Himmel. Ich werde. Stopp. Wessen Wille? Ach so. Sag mal deinem Nachbarn, sein Wille, nicht dein Wille. Leute, und das ist ganz oft eine schlechte Nachricht für uns, weil wir wollen ja, dass Dinge laufen, so wie wir uns das vorstellen, oder? So, ich habe vor, Jesus, die Ausbildung will ich machen. Also bitte schenk mir einen Ausbildungsplatz. Ja. Tja, weiß ich nicht. Wenn es sein Wille ist, dann ja. Aber wenn es nicht sein Wille ist, dann betest du in dem Moment nicht im Einklang mit seinem Willen. Sprich, dann brauchst du dich nicht wundern, dass dein Gebet nicht erhört wird. Okay? Und das ist ganz oft der Punkt, dass wir nicht gelernt haben, zu beten, wie Jesus gebetet hat. Nämlich, dass er sagt, und es ist so krass in Gethsemane, da ist er davor im Garten, kurz vor der Kreuzigung. Und wisst ihr, Jesus hat Blut geschwitzt, der hatte so Furcht vor dem, was auf ihn zukommen würde. Er wusste, was passiert. Er würde ausgepeitscht werden. Er würde verspottet werden. Er würde nackt an diesem Kreuz hängen. Er würde die schlimmsten Leiden erleben, die du und ich hoffentlich jemals erleiden würden. Und dann spricht er dieses Gebet. Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern soll geschehen, sondern der deine. Jesus weiß, es wird ihn alles kosten, den Willen des Vaters zu tun. Und selbst Jesus sagt, nicht mein Wille, dein Wille. Und es ist schon krass, wisst ihr, wir sind echt in einer Welt, wo es uns so gut geht, oder? Aber würdest du dieses Gebet noch beten, wenn es darum gehen würde, wenn du deinen Glauben verleugnest, stirbst du? Würdest du dann auch noch sagen, dein Wille geschehe, nicht meiner? Und ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo sich der Sack zuzieht, wo es enger wird, wo du merkst, es passieren so viele Kompromisse, auch unter Christen, wo ich glaube, dass wir Leute brauchen, die Salz und Licht sind in dieser Welt, in Deutschland und die sagen, hey, nicht mein Wille, sein Wille soll geschehen. Und dazu braucht es Mut. Und Jesus hat es alles gekostet. Und weißt du, sein Willen zu tun, wird dich auch alles kosten. Merkt ihr mal diesen Satz, sein Willen zu tun, wird dich alles kosten. Das heißt, da, wo dich gerade Dinge nicht so viel kosten, frag dich mal, bin ich wirklich in Gottes Willen unterwegs? Und Jesus, wir lesen es in Philipper 2, ist einer meiner absoluten Lieblingsstellen, da steht, also er erniedrigte sich selbst und gehorchte Gott bis zum Tod, zum Verbrechertod am Kreuz. Und darum hat Gott ihn über alles erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über allen Namen steht. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt. Hey, und das ist eine gute Nachricht. Einmal, eines Tages, dann, wenn wir vor unserem Erlöser stehen, jedes Knie, sag mal jedes Knie, auch das von deinem Nachbarn, auch deins, wird sich beugen vor diesem Jesus. Und da sage ich mir, dann beuge ich es mir doch lieber jetzt schon. Weil dann erlebe ich jetzt schon das, was er für mich hat, als dass ich es erst an diesem einen Tag beuge. Und darum geht es, dass wir uns beugen vor Jesus. Eines Tages wird es sowieso passieren, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist der Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Bis Jesus erniedrigte sich für dich, für mich, bis zu diesem Tod. Er hat sich verspotten lassen, er hat sich ausbuhen lassen, er hing nackt an diesem Kreuz, nackt. Und wir haben manchmal Probleme, zu unserem Glauben zu stehen, weil wir Angst davor haben, ausgelacht zu werden. Aber Jesus hing nackt an diesem Kreuz. Warum? Damit du ein neues Leben bekommst. Warum? Dass du in Beziehung zum himmlischen Vater leben darfst. Das war der Grund, warum Jesus diesen Willen vom Vater getan hat, damit du Zugang zum Vater im Himmel hast. Das lesen wir in Hebräer. Ihr habt jetzt freien Zugang zum Thron. Hey, ihr dürft ohne schlechtes Gewissen, ohne irgendwelche Scham, ohne Schuld, hast du, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, freien Zugang zum Thron Gottes. Hey, und es lässt uns so kalt. Hey, Thron Gottes, wer sitzt denn da auf diesem Thron? Gott. Hey, wir reden immer noch über Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. In einem Wort, er sprach und es geschah. Das ist unser Gott. Hey, und diesem Gott dienen wir. Und ich bewundere euch für eure Coolness. Wirklich, wie schafft ihr das? Ich weiß nicht, wo sind meine Fußballfans? Das ist ja mein Beispiel. Arthur, wenn SC Freiburg gewinnt, Arthur, zeig uns mal kurz, was passiert dann, Arthur? Komm, jetzt einmal, Arthur. Okay, Arthur braucht Unterstützung, aber ihr wisst, was ich meine. Hey, da lässt uns doch auch nicht kalt. Und dann findet es auch keiner strange, wenn ich auf den Stuhl springe. Yeah, Tor! Habt ihr das schon mal gemacht bei der WM? Also ich habe das schon gemacht. Ja, also da juckt es doch keinen. Aber jetzt stellt euch mal vor, wir sind hier in Gottes Gegenwart und die Michi springt auf den Stuhl. Yeah, Gott ist doch da. Okay, jetzt bringe ich hier unsere Kameraleute total aus dem Konzept. Aber, ja Mann. Aber lass uns doch nicht diese Begeisterung von unserem König wegnehmen lassen. Lass uns doch nicht diese Begeisterung von König Jesus. Er ist jeden Sonntag hier, wenn du hier reinkommst. Dann lass uns doch nicht so cool bleiben. Sondern wissen, Jesus hat es alles gekostet, dass ich freien Zugang habe zu diesem König. Dass ich ihm begegnen darf. Dass ich hier Veränderungen erleben darf in diesem Gottesdienst. Und darum geht's, dass wir lernen, Anbeter zu werden. Anbeter zu sein. Wenn das Kreuz beweist, wie viel wir Gott wert sind, dann beweist unsere Anbetung, wie viel Gott uns wert ist. Wenn das Kreuz zeigt, wie viel du ihm wert bist, zeigt deine Anbetung, deine Reaktion auf diese Liebe, zeigt, wie viel er dir wert ist. Und das ist heute mein Thema, was ist Worship? Was ist Worship? Wir haben ja immer so ein Teil hier, wo wir gerade auch gemacht haben. Und deswegen haben wir jetzt auch gerade einfach mal direkt vom Worship in die Predigt rein. Denn Worship ist nicht nur das, was wir gerade gesungen haben. Worship ist nicht ein Genre, ist nicht eine Musikrichtung. Ich höre jetzt Worship. Kennt ihr das? Und wisst ihr, das ist passiert ganz oft, dass Worship, dass Anbetung zu einem Musikgenre verkommen ist. Und wir eigentlich Worship worshipen. Dass wir eigentlich Worship, Lobpreis anbeten und nicht mehr den, dem der Lobpreis gebührt. Dass wir sagen, ich kann Gott anbeten, wenn die Musik mir gefällt. Wenn die Lieder, die Nadja rausgesucht hat, mir entsprechen, heute war es so viel Englisch, dann kann ich nicht worshipen. Also wirklich, ja? Dann kommen die Kids und sagen, heute war es so wenig Englisch, dann kann ich nicht worshipen. Die Diskussion haben wir übrigens 50-50, ich würde eher sagen 70-30. Ja, also nur, dass ihr es mal wisst. Da werden wir nie alle glücklich machen, aber darum geht es ja auch nicht. Sondern wir wollen unseren König anbeten. Und Jeremy Riddle hat gesagt, der schnellste Weg, um die Reinheit einer Sache abzutöten, ist, sie populär zu machen. Der schnellste Weg, um eine Sache, die Heiligkeit wegzunehmen, ist, sie populär zu machen. Und das ist ganz oft passiert bei Songs. Wenn die Songs populär werden, dann geht diese Heiligkeit verloren. Und ich war neulich, wo ich gemerkt habe, wir hatten das Grand Opening in Friedrichshafen. Und ich stand so da und wir haben angebetet und auf einmal kam ein sehr, sehr ernstes Wort von Gott. Und er sagt mir, ihr habt mein Haus zu einer Räuberhöhle gemacht. Und ich so, oh. Und wisst ihr, wo dieser Vers vorkommt? Der kommt in Matthäus 21, Vers 13. Da sagt es Jesus, und zwar ist er in den Tempel gegangen. Und die ganzen Leute dort im Tempel, die haben angefangen, dort Händler waren da, haben da ihre Stände gehabt. Die haben da Geldwechselautomaten sozusagen gehabt. Ja? Der Tempel, der Ort, wo eigentlich Gottes Gegenwart war, wo die Leute eigentlich hingegangen sind, um Gott anzubeten, wurde zu einem Tauschgeschäft. Und Jesus sagt dann hier, dabei sagt er, in der Schrift steht, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, aber ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Das heißt, sie haben angefangen, da Handel zu treiben und es wurde für sie normal. Es wurde für sie normal, dass man in den Tempel geht und da geht man Geld wechseln. Es wurde so normal, ich gehe zum Tempel, da kaufe ich meine Tauben. Das war für sie das Normal. Und wisst ihr, da ist mir sowas gekommen. Ich dachte, oh Gott, was willst du mir mit diesem Wort sagen? Sagen, dass für uns es oft normal ist, wir können uns hier versammeln. Für uns ist vielleicht normal, um 10 Uhr ist hier halt Gottesdienst und dann kommt eine halbe Stunde hier Worship und die ersten zwei Songs, da warte ich mal ab, ob jetzt vielleicht endlich der Deutsche kommt, den ich mir schon lange wünsche und dann kann ich vielleicht mal worshipen. Ja, und wisst ihr, das kann so schnell passieren, dass Dinge für uns normal werden. Und das ist die Gefahr, dass wir Sachen als normal erachten, die eigentlich nicht normal sind, sondern dass wir ein neues Normal, dass wir so begeistert von Jesus sind, dass wir so danach lechzen, wie David sagt in dem Psalm, ich lechze nach dir, meine Seele lechzt nach dir. Geht dir das Sonntagmorgens so? Oder wenn du zur Small Group gehst oder zum Gebetstreffen oder deine Zeit zu Hause hast. Oh yes, meine Seele lechzt. Das Wort kann man kaum aussprechen, nach dir. Das haben wir ganz selten. Also lechzen tun wir meistens so, zum Beispiel nach was zu essen, oder? Jetzt so in 2 Stunden so ein richtig schönes, veganes Rindersteak. Oder? Das, danach lechzen wir doch. Aber lechzen wir nach Jesus, nach seiner Gegenwart, lechzen wir danach? Und Worship, das Wort, finde ich interessant, Worthship, ich habe es mal aufgeschrieben, das ist ein altes englisches Wort, Worthship, das bedeutet etwas einen Wert geben. Das heißt Worship, Anbetung, das deutsche Wort Anbetung, du gibst etwas oder hier vielmehr jemanden einen Wert. Das bedeutet eigentlich Worship. Und diese Frage ist doch, wie viel hat Jesus Wert für uns? Wie viel ist er uns wert? Und ich habe es vorhin schon gesagt, unsere Anbetung zeigt, wie viel Jesus dir wert ist. Deine Anbetung zeigt, wie viel er dir wert ist. Und Anbetung ist nicht nur gesungene Gebete. Und ich möchte euch heute in eine Story mit reinnehmen, die war wirklich ein Worshipper. Und zwar gehen wir jetzt mal in Johannes 12 ab Vers 1. Könnt ihr noch? Ja. Seid ihr dabei? Super. Okay, also 6 Tage vor Beginn der Passafeierlichkeiten kam Jesus nach Bethanien in die Heimatstadt von Lazarus, jenes Mannes, den er von den Toten auferweckt hatte. Steht da so in dem Nebensatz, ne? Ja, also ich gehe dann zu dem da zu Besuch zum Essen, den habe ich letztens so aufgeweckt von Toten. Normal, ja, das ist übrigens das Normal von Jesus, okay? Da merken wir schon, wo ist unser Gotteshaus, was ist unser Normal? Amen. Also er hat ihn von den Toten auferweckt. Dort wurde zu seinen Ehren, also zu Jesus Ehren, ein Festessen gegeben. Martha bediente die Gäste. Wer hat die Gäste bedient? Martha, genau, merkt euch das mal. Und Lazarus saß mit ihm am Tisch. Gut, da könnte man auch eine Predigt draus machen, warum die Frau in der Küche steht und nicht der Mann, aber nur gut. Da nahm Maria ein 12 Unzen fassendes Fläschchen mit kostbarem Nardenöl, salbte Jesus mit dem Öl die Füße und trocknete sie mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Da sagte Judas Iskariot, einer seiner Jünger, der ihn später verriet: Dieses Parfum war ein kleines Vermögen wert. Man hätte es verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Doch es ging ihm gar nicht um die Armen. Er war ein Dieb und führte die Kasse der Jünger und entwendete hin und wieder etwas Geld für den eigenen Bedarf. Jesus erwiderte: Lass sie. Sie hat es als Vorbereitung für mein Begräbnis getan. Die Armen habt ihr immer bei euch, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. 3 Punkte möchte ich hier mit euch anschauen. Erstens, Worship ist Liebe. Worship ist Liebe. Du wirst immer das anbeten, was du liebst. Das, was dir wichtig ist. Wenn dir Geld wichtig ist, wirst du deine Prioritäten so setzen, dass du genug Geld hast. Wenn dir Anerkennung von Menschen wichtig ist, dann wirst du dein Leben so leben, dass du viel Anerkennung bekommst. Wirst Dinge tun, weil du möchtest Anerkennung. Wenn dir Ordnung wichtig ist, dann wird deine Priorität viel auf deinem Haushalt oder auf Ordnung liegen. Die Frage ist, was ist dir wichtig? Das wirst du anbeten. Das, was du liebst, was dir wichtig ist, dafür wirst du dir Zeit nehmen. Das heißt, das, wonach du dich sehnst, das betest du an. Und das Krasse ist, dass in diesem Gleichnis, was wir hier lesen, und in dieser Story, die wir hier lesen, dass Jesus sagt, sie, diese Frau, sie hat mir ihre Liebe erwiesen. Sie hat mir gezeigt, dass sie mich liebt. Das heißt, diese Anbetung, das, was die Frau hier macht, dieses Öl nehmen, dieses kostbare Öl und damit die Füße Jesu waschen, mit ihren Haaren es zu trocknen, das ist die Liebessprache, die Jesus versteht. Wir gucken uns mal das Wort an, das hebräische Wort von Anbetung, Schachach heißt es. Das bedeutet sich beugen. Oder aus dem Griechischen proskuneo, heißt das griechische Wort, wird meistens mit Anbetung übersetzt. Das bedeutet sich vor Gott hinwerfen, ihn verehren, die Hand eines anderen küssen. Das bedeutet dieses Wort Anbetung. Die Hand eines anderen küssen, sich verbeugen, sich niederwerfen. Wir merken, genau das macht die Frau hier. Sie betet Jesus an. Sie wirft sich vor ihm nieder. Und wisst ihr, ich musste lange verstehen, was ist Gottes Liebessprache? Denn meine Liebessprache ist Hilfsbereitschaft. Wenn jemand für mich was erledigt, dann fühle ich mich geliebt. Und das Problem ist aber, dass ich das dann auch bei anderen mache. Und dann gucke ich immer, dass unsere Wohnung schön sauber ist, wenn Stefan nach Hause kommt. Guck, dass keine Ahnung was, dass er sich freut, wenn er heimkommt. Aber seine Liebessprache ist nicht Hilfsbereitschaft, sondern was ganz anderes. Und dann wundere ich mich, warum er meine Liebessprache, warum er das nicht versteht. Dass ich ihm doch gezeigt habe, dass ich ihn liebe, weil ich habe doch die Küche aufgeräumt. Aber er würde sich zum Beispiel wünschen, dass ich ihn umarme, dass ich mit ihm rede, Zeit zu zweit verbringe. Und es ist ganz oft, was passiert, dass unsere Beziehung zu Gott, dass wir hier eine falsche Liebessprache sprechen. Wir sehen die Martha, die stand in der Küche. Aber wer ist in dieser Geschichte, bis in alle Geschichtsbücher, die Frau, von der immer geredet wird, ist nicht Martha, die in der Küche stand, sondern ist Maria, die bei Jesu Füßen war, sich niedergeworfen hat, Zeit mit ihm verbracht hat und dieses kostbare Öl gegossen hat über ihn. Und wisst ihr, Liebe schmeckt immer nach was. Wenn du jemanden liebst, dann wird das immer sichtbar werden. Oder es ist doch so schön, auf einer Hochzeit zu sein und wenn die beiden sich dann gegenseitig dieses Treuegelöbnis versprechen. Ist doch der schönste Moment, oder? Und wisst ihr, das heißt, Liebe wird immer sichtbar werden. Und genauso war das bei dieser Frau. Sie gießt dieses Öl aus und dieses Öl, lesen wir, der ganze Raum war erfüllt von dem Duft. Alle konnten es riechen. Diese Liebe, die sie gezeigt hat, die war sichtbar. Und es hat sie was gekostet. Ihr müsst euch das vorstellen, in der damaligen Kultur war das nicht so normal, dass eine Frau einfach reinkommt, wenn die Jünger am Tisch sitzen und Jesus zuhören. Es hat sie was gekostet. Ich habe vorhin gesagt, Jesus hat es was gekostet, nackt am Kreuz zu hängen. Genauso war es für diese Frau. Es hat sie alles gekostet, jetzt in diesen Raum reinzugehen. Was werden die jetzt sagen? Was denken die jetzt über mich? Und wenn ich jetzt noch mein Tuch ausziehe und meine Haare, aber das war ihr alles egal. Liebe schmeckt nach was, Liebe sieht nach was aus. Wenn du jemanden liebst, dann machst du Dinge, die andere nicht verstehen, die vielleicht andere sogar verurteilen. Und es kostet dich was. Es ist nicht einfach nur was vielleicht auch Spaß macht, sondern es wird dich herausfordern. Das heißt, sie zeigt eben hier in höchster Form, was es heißt, sich zu erniedrigen, vor Jesus hinzuknien und ihn anzubeten. Und das ist Worship, das ist tiefste Anbetung, wenn du dich vor deinem Gott niederwirfst und ihn anbetest. Und das ist genau das, was er sich so sehr wünscht. Wir lesen ganz oft in der Bibel davon, dass wir seine Braut sind und er unser Bräutigam. Und das ist was sehr Intimes. Welcher Bräutigam, welcher Mann hier im Raum will eine Braut, die nur Dinge für ihn tut, aber ihn nie küsst? Das will doch kein Bräutigam. Und genauso sind wir aber oft. Wir tun viele Dinge für Gott. Wir beten ihn an, vielleicht auch in manchen Formen durch unsere Hilfsbereitschaft. Aber ihn zu küssen, in eine Intimität mit ihm zu gehen, das ist nochmal eine Stufe tiefer. Das ist nochmal was Innigeres. Und das ist vielleicht für dich heute auch ein bisschen unangenehm. Und ich fand es stark heute auch im Worship, hatten wir ganz viele so innige Lieder. Und vielleicht fällt es dir noch schwer, in so einer innigen Beziehung zu Gott zu sein. Aber genau das ist, glaube ich, das, wo Gott uns reinruft als seine Braut. In dieser Zeit, in der wir leben, dass wir Liebhaber sind, dass wir ihn lieben von ganzem Herzen und dass wir in ihm sind, mit ihm sind, in dieser Liebesbeziehung. Gott ruft uns in so eine tiefe Liebesbeziehung mit ihm. Und das müssen wir lernen. Wir haben vorhin gehört, Herr, lehre uns beten. In so eine Intimität mit ihm reinzukommen, ist was, was du lernen kannst. Es hat mich so viel gekostet, als ich das erste Mal in der Anbetung mich hingekniet habe. Mein nächster Schritt war, ich weiß nicht, ob ihr mal den Film von Luther gesehen habt, wo er sich auf den Boden wirft und wirklich auf dem Boden liegt und sagt, nur noch du Gott, ich demütige mich unter dich. Es kann eine Form von Anbetung sein. Und das ist genau das, was ich vorhin meinte. Warum irritiert uns das dann, wenn jemand jetzt hier in der Anbetung das machen würde? Dann wären wir und würden sagen, hey, was macht denn der? Aber das ist nicht das, wo Gott mit uns hin möchte, sondern er wünscht sich so eine Intimität mit dir, dass du dich traust, solche Dinge zu tun. Dass deine Gebetszeit zu Hause so ist, dass da so eine Innigkeit ist, dass dir vielleicht mal die Tränen kommen. Dass du Jesus so in der Innigkeit begegnest, so einer Liebe, die du so noch nie erlebt hast. Und das ist ein Ort, wenn du den noch nicht kennst, dann möchte ich dich ermutigen, komm an Orte, wo du das erleben kannst. Traue dich hier in den Celebrations das mal zu machen. Wir werden jetzt ab Freitag eine Gebetswoche machen. Wir werden uns jeden Abend von 19 Uhr bis 20 Uhr schon in unserer neuen Location treffen zum Beten, gemeinsam fasten. Und dort wollen wir einen Ort schaffen, wo du genau in diese Anbetung reinwachsen kannst. Wo wir lernen wollen, innig zu werden mit unserem Jesus. Wo wir raus wollen aus dieser Hilfsbereitschaftsmentalität hin zu dieser Liebesbeziehung. Anbetung soll nicht uns bewegen, sondern ihn. Er soll durch deine Anbetung geehrt und ja, geehrt werden. Mein zweiter Punkt, Worship ist Opfer. Anbetung ist Opfer. Das erste Mal, wo das Wort Worship oder Anbetung in der Bibel vorkommt, ist, ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, wo Gott zu Abraham sagt, er sagt, geh mit deinem Sohn und du wirst ihn schlachten für mich als Opfer. Und das war ja der Sohn der Verheißung. Abraham hat viele, viele Jahre auf diesen Sohn gewartet. Das war eigentlich seine Verheißung, dieser Sohn, dass aus ihm heraus ein Volk entstehen würde. Und Abraham soll jetzt gehorsam sein und diesen Sohn töten. Und in genau dieser Bibelstelle, da geht Abraham mit Isaak auf einen Berg und sagt zu den Dienern, ihr könnt hier stehen bleiben, Isaak und ich, wir gehen weiter, wir werden anbeten. Da kommt das erste Mal dieses Wort. Das heißt, Anbetung hat immer was mit Sterben zu tun. Nämlich, was in uns muss sterben. Da, wo wir uns unterwerfen, wo wir anbeten, stirbt was in uns. Da stirbt unser Wille. Wir haben es vorhin gehört. Hey, Gott wünscht sich von uns Gehorsam. Und das bedeutet, dass wir unseren Willen unterordnen. Abraham war gehorsam. Er vertraute Gott bis zu diesem Schritt sogar. Er hätte sogar seinen Sohn umgebracht. Und um die Story aufzulösen, in dem Moment, wo Abraham wirklich Isaak töten wollte, sagt Gott, stopp, Abraham, jetzt weiß ich, dass du mir vertraust. Jetzt bist du ein Anbeter. Das heißt, Anbetung bedeutet ein Opfer. Und die Frau dort, sie opferte alles. Sie opferte ihre Selbstachtung und sie opferte ihren Besitz. Ich habe uns hier mal Öl mitgebracht, richtig gutes sizilianisches Olivenöl. Und das ist richtig wertvolles Olivenöl. Also ich finde, es schmeckt fantastisch. Wir haben so einen Dealer hier in der Church. Und genau. Und so ein Kanister, ratet mal, was so ein Ding kostet. 5 Liter. 80, genau. Sowas roundabout 80 Euro. Würdet ihr sagen, dass das wertvolles Öl ist? Würdet ihr das jetzt einfach irgendwo hinkippen, literweise? Weiß nicht, mach ich jetzt nicht. Nee, das musst du ja dann putzen. So, oder? Ich habe hier noch Parfüm von meiner Tochter mitgenommen. Prada. Ich weiß gar nicht, da sind 30 Milliliter drin. Kostet auch 80 Euro. Also noch teurer als jetzt hier mein Olivenöl. Aber wisst ihr, was diese Frau dieses Nadenöl gekostet hat? Ein Jahresgehalt. Ich habe heute gegoogelt, ein durchschnittliches Jahresgehalt in Deutschland sind gerade 50.000 Euro. Also sie geht hin und gießt 50.000 Euro, wäre jetzt für mich das, ja, über die Füße. Was für eine Verschwendung. Das ist ihre Altersvorsorge. Sie gibt alles hin. Alles. Und das finde ich echt enorm. Und da frage ich mich manchmal, wie viel sind wir bereit zu geben? Wenn es nachher an den Moment der Großzügigkeit kommt oder Reach, ja, dann frag dich mal, hey, Anbetung. Deswegen machen wir übrigens auch den Moment der Großzügigkeit gerne auch im Worship, weil es ist Anbetung. Was du mit deinen Finanzen machst, was Gott dir anvertraut hat, ist Anbetung. Bist du bereit, Dinge loszulassen, Gott zu vertrauen, dass er trotzdem für dich sorgt? Diese Frau war bereit, alles hinzugeben. Sie hat alles geopfert für Jesus. Das bedeutet auch für uns vielleicht, was sind deine Opfer, die es dich manchmal kostet? Mal früher aufzustehen, um mit ihm Zeit zu verbringen. Vielleicht mal Termine zu canceln, damit du in eine Small Group kannst oder dass du in Gottesdienst kommen kannst. Was sind die Dinge, die dich was kosten? Und wie oft sind wir nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen? Zum Beispiel hat Gott mir gesagt, hey, ihr nehmt euch so viel Zeit, Dinge schön zu machen, Dinge vorzubereiten, aber wie viel Zeit nehmt ihr euch wirklich im Gebet und in Zeit mit mir? Und das ist eine gute Frage für dich selber. Frag dich mal, nimm mal deinen Terminplaner und guck mal, wie viel Zeit nimmst du dir, um Gott anzubeten? Und wir können ihn in allem anbeten, aber ich glaube, diese innigen Momente sind so wichtig. Das ist wie auch in einer Beziehung. Du kannst nicht nur eine gute Ehe führen, wenn du immer nur nebeneinander herlebst, sondern du brauchst diese intimen Momente, wo es mal tief geht, wo es in deine Seele reingeht, wo du ehrlich wirst. Und wo hast du diese intimen Momente mit deinem Jesus? Ich habe noch ein Zitat mitgebracht. Jemand sagte einmal, dass wir, wenn wir beten, mit unseren Nöten beschäftigt sind. Wenn wir preisen und Dank sagen, sind wir mit unseren Segnungen beschäftigt. Aber wenn wir anbeten, sind wir nur mit ihm beschäftigt. Das heißt, anbeten heißt, du bist nur mit ihm beschäftigt. Alles andere wird ausgeblendet. Das heißt, dass du dich mit ihm beschäftigst und nicht mit deinen Problemen. Anbetung bedeutet nicht, dass du mit deiner Liste kommst an deinen Sorgen und Nöten, die du ihm jetzt auch noch auskippen willst. Das ist nicht Anbetung. Wir haben gerade gelesen, das ist eher Gebet, Fürbitte. Aber diese Anbetung ist was Tieferes, ist was Intimes. Und da möchte Gott mit dir hin. Er liebt dich so sehr und er liebt es, von dir angebetet zu werden. Und mein dritter Punkt, Worship, ist Faszination. Was ich krass finde, ist, dass die Jünger ja auch die ganze Zeit dabei waren während dieser Story. Die Frau kommt, sie gießt dieses Öl aus und die Jünger sitzen daneben und die beschweren sich sogar noch. Die sagen noch, was macht die denn jetzt hier? Das ist ja völliger Verschwendung. Aber was sagt Jesus? Er sagt, sie ist die Einzige, die mir die Liebe erwiesen hat. Das heißt, die Jünger waren Tag und Nacht mit Jesus beschäftigt. und sie haben es nicht geschafft, ihm ihre Liebe so zu zeigen wie diese Frau. Und das ist schon ernüchternd, glaube ich. Und das Problem ist, dass wir so oft schon lange, lange mit Gott unterwegs sind, aber wir schaffen es nicht mehr, ihm unsere Liebe zu zeigen. Dann kommt jemand und erlebt Jesus zum ersten Mal und lädt ihn in sein Leben ein und wir wundern uns, warum diese Person uns überholt im Glauben, weil diese Person ist fasziniert von Jesus. Diese Person ist nicht in irgendeiner Routine drin, in irgendeinem sich dran gewöhnt zu haben, dass Jesus da ist, sondern diese Person ist fasziniert von Jesus. Und genauso war diese Frau, sie war so fasziniert von diesem Jesus, dass sie es alles gekostet hat. Und ich wünsche mir, dass wir fasziniert bleiben von ihm. Wie willst du eine Beziehung mit jemandem führen, wenn du nicht fasziniert bist? Und da spreche ich vor allem zu Christen, die schon lange, lange Jahre dabei sind. Lass uns aufpassen, dass wir nicht wie diese Jünger sind und verurteilen. Jesus sagt, nein, nein, sie hat es richtig gemacht, ihr nicht. Aber wir sind oft und verurteilen andere, die auf Knien liegen, die vielleicht Fahnen schwenken, die laut Juhu schreiben im Worship. Wir sind oft Leute, die verurteilen. Aber Jesus sagt, nein, nein, sie hat mir gerade ihre Liebe erwiesen. Vielleicht ist die Person, die dich gerade so challenged in ihrer Anbetung, genau die Person, die Jesus gerade ihre Liebe zeigt. Und du solltest lieber mal drauf aufpassen, zu sagen, Jesus, wie mache ich's? Zeige ich dir meine Liebe? Versteht ihr? Die Miri hat so stark über Stolz gepredigt. Wir müssen uns demütigen unter den Gehorsam Christi. Dann wird er uns erhöhen zu seiner Zeit. Routine ist der größte Killer von Faszination. Gewohnheit ist der größte Killer von Faszination, dass wir es gewohnt sind, dass Gott doch da ist. Dass wir gewohnt sind, wir sind sonntags hier. Aber wir sind nicht mehr fasziniert von ihm. Können wir noch Tränen vergießen in der Anbetung? Sind wir so fasziniert? Wir hatten vorhin in der Visionszeit und ich fand es so stark, ein paar Mädels, sie haben gestern für diese Celebration gebetet. Und sie haben genau dafür gebetet, dass Gott diese Faszination wiederherstellt. Und genau die drei haben vorhin alle geweint. Weil sie ein Herz haben, was weich ist, sagen, Jesus, lass mich fasziniert sein von deiner Schönheit. Lass mich nicht in die Gefahr kommen, dass es für mich zu einer Routine wird, zu einer Gewohnheit wird wie diese Jünger, sondern lass mich diese Frau sein, die sich hinwirft. In Offenbarung 1 lesen wir, wie Jesus aussieht. Und mitten unter den Leuchtern stand der Menschensohn. Er trug ein langes Gewand mit einem goldenen Gürtel über der Brust. Sein Kopf und sein Haar waren weiß wie Wolle, so weiß wie Schnee. Und seine Augen leuchteten wie Feuerflammen. Hey, das ist dein Jesus. Seine Füße glänzten wie im Feuer gereinigtes Erz. Und seine Stimme war wie das Tosen mächtiger Meereswellen. Er hielt 7 Sterne in seiner rechten Hand. Und aus seinem Mund kam ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Und sein Gesicht strahlte wie die Sonne in ihrer ganzen Pracht. Johannes schreibt, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Das ist Anbetung, dass du Jesus siehst und wie tot auf deine Füße fällst. Aber er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und bin lebendig für immer und ewig. Ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreichs. Ich wünsche mir, dass solche Bibelstellen, wenn unser Jesus beschrieben wird, dass sie uns nicht kalt lassen, sondern dass uns Tränen kommen, dass wir fasziniert sind von ihm, von seiner Schönheit, von seiner Liebe. Hey, wenn wir über das Kreuz nachdenken, was er dort getan hatte, wir feiern es jetzt, wir sind gerade in der Osterzeit, aber es erfasst uns nicht mehr, dann sind wir genau in dieser Routine drin. Dann haben wir keine Faszination mehr von dem, was es Jesus gekostet hat, was er dort getan hat. Und diese Frau, sie hat dieses Öl ausgegossen. Und man sagt, es war ein paar Tage vor der Kreuzigung, dass dieses Öl, es war ja ein Parfum, das hat so stark gerochen, dass Jesus am Kreuz hing und er hat dieses Öl noch gerochen. Er hat nachher am Kreuz hängend gewusst, wow, ich tue es aus Liebe zu dieser Frau. Er hat sich an ihre Liebe erinnert am Kreuz. Sie hat mich geliebt. wow, für sie tue ich es. Genauso ist Jesus am Kreuz und sagt, für dich habe ich es getan. Das ist mein Anfang von dieser Message. Er hat den Weg freigemacht, dass du in dieser Anbetung sein kannst, dass du Gemeinschaft mit Jesus, mit dem Vater haben kannst. Dass du die tiefe, tiefe Liebe erlebst. Weil da ein Papa ist im Himmel, der dich liebt. Der dich so sehr liebt. Der sein Leben, seinen Sohn gegeben hat, damit du ein neues Leben hast in Intimität mit ihm. Dass du nicht in deinem Alltagshamsterrad bist und alleine vor dich hinwurstelst. Wir leben so oft Alltag und haben noch so ein bisschen Christsein on top. Müssen halt noch in Gottesdienst gehen. Ich muss halt noch Bibel lesen. Leute, das ist Religion. Das ist nicht Beziehung. Beziehung ist, ich sehne mich nach meinem Jesus. Ich sehne mich, in seinem Wort zu lesen, ihm zu begegnen. Wisst ihr, wenn ich Bibel lese, ich sage immer, Gott, begegne du mir darin. Ich will dich sehen. Und dann ist es manchmal nur ein Vers. Und ich denke, wow, diese Augen, die schauen mich aus Liebe an. Und da, wo ich schlecht mit meinen Kindern umgegangen bin, wo ich mich selber verurteile, aber Jesus schaut mich aus Liebe an. Da, wo ich es im Job falsch gemacht habe, wo ich finanzielle Probleme habe, wo ich vielleicht kurz vor einer Scheidung stehe, sehe ich diesen Jesus und sage, er ist doch da. Gott ist doch da. Und ich möchte dich heute ein bisschen herausfordern, wenn du das magst. Wir haben ein ganz einfaches Lied für euch vorbereitet. Das heißt, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dieses Lied mal nimmst und ihm genau das ausdrückst. Sagst, Jesus, ich liebe dich, Herr. Keiner ist wie du. Anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König, mein Gott, nimm dieses Lied von mir. Und das ist, wie gesagt, vielleicht für dich heute eine Herausforderung, weil du das noch nie gemacht hast, dass du Jesus gesagt hast, ich liebe dich, Herr. Aber das ist das, wo unser Ort ist, wofür er ans Kreuz gegangen ist. Und vielleicht ist es für dich heute auch dran, mal zu probieren, eine Haltung auszuprobieren, die du dich bisher nicht getraut hast. Denk an dieses Opfer. Anbetung heißt viel, sich niederwerfen, sich hinknien. Frag einfach Gott oder überleg du dir, wie du deinen König anbeten möchtest. Und du kannst dazu auch hier rauskommen. Wir haben hier vorne Platz. Wenn du sagst, für mich wäre es heute mal ein Schritt hier vorzukommen, bleib an deinem Platz, setz dich hin, was auch immer. Aber bete ihn an. Wollen wir das machen? Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen. Danke, dass Worship so viel mehr ist als nur gesungene Lieder. Dass du uns einen Lebensstil beibringen möchtest der Anbetung. Dass es um diese Liebesbeziehung geht mit dir. Du liebst uns so sehr, du hast uns zuerst geliebt und wir dürfen auf diese Liebe reagieren heute, an diesem Morgen. Und bewahr uns davor, kalt zu werden wie die Jünger, in eine Routine reinzukommen. Jesus, ich möchte, dass ich fasziniert bin von dir.